In der letzten Folge waren wir mit dem Startup Yuri im Weltraum. Mit dem jungen Unternehmen vom Bodensee bekommen Forscher aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Experimente in der Schwerelosigkeit auf der Weltraumstation ISS durchzuführen, und zwar deutlich günstiger, als das früher möglich war. Wenn Sie diese Folge noch nicht gehört haben, dann empfehle ich sie Ihnen auf jeden Fall noch einmal, denn das, was Yuri da macht, ist wirklich etwas Ungewöhnliches.
Let's Talk Business, der Sparkassen-Podcast für Unternehmen. Heute
geht es jetzt darum, welche Erfahrungen das Startup in seiner Gründungsphase gemacht hat und worauf auch andere Gründer achten sollten.
Let's Talk Business, der Sparkassen-Podcast für Unternehmen mit Jörg Sauerwein.
Hallo und herzlich willkommen. Mark Kugel hat als Kind, wie so viele, davon geträumt, mal Astronaut zu werden. Dann aber blieb er doch lieber mit den Füßen auf dem Boden. Studium unter anderem am Center for Digital Technology and Management, einer Gründerschmiede in München, und danach direkt in die Startup-Welt gestartet. Sein erstes Unternehmen hatte ein bisschen was von Airbnb, dem Online-Marktplatz für Unterkünfte. Nur, dass es auf seiner Plattform darum ging, dass Menschen Kameras, Bohrmaschinen oder andere Dinge von privat an privat vermieten konnten. Dieses Startup hat er später gewinnbringend verkauft und sich anderen Projekten gewidmet. Vor 4 Jahren dann war Mark Kugel unter anderem für einen Vortrag auf einem Gründerevent eingeladen. Und plötzlich trat doch noch der Weltraum in sein Leben.
Ich war damals noch bei der MTU in Friedrichshafen bei Rolls-Royce angestellt und habe dort eine Digitaleinheit mitgeholfen aufzubauen und habe bei diesem Event selbst Mitarbeiter gesucht und wollte die Startup-freudigen Personen motivieren, zu uns zu kommen. Und anscheinend, ich weiß es selber gar nicht mehr, habe ich auf eine Frage vom Publikum hin, die gefragt haben, ja, möchte ich denn nicht wieder ein Startup gründen nach meiner ersten Gründung? Und ich habe anscheinend darauf geantwortet, ja, ich bin da ein bisschen wählerischer geworden. Wenn, dann muss es schon ein richtig spannendes Thema sein, zum Beispiel in der Raumfahrt.
Im Publikum saßen auch Maria Birlem und Christian Bruderek. Zu dieser Zeit arbeiteten die beiden schon seit mehreren Jahren bei Airbus am Bodensee. Ihr Thema, die Raumfahrt.
Und daraufhin haben die mich natürlich angesprochen. Wir sagen, okay, eigentlich suchen sie noch eine Person wie mich, die eben mehr die betriebswirtschaftliche Seite kennt und vielleicht schon mal gegründet hat. Und dann habe ich tatsächlich diese Aussage gebracht und die haben am Anfang auch gar nicht direkt so gesagt, sie wollen gründen, sie suchen Mitgründer, sondern sie haben so ein bisschen drumherum geredet, haben gesagt, ja, sie haben da dieses Projekt bei Airbus und kommen nicht so wirklich weiter und wie wir das dann gemacht haben bei Rolls-Royce, vielleicht kann man sich mal austauschen. Aber ehrlich gesagt, im dritten Satz habe ich selber schon gemerkt, da ist irgendwie mehr dahinter und das Thema klingt so spannend, das muss ich weiterverfolgen. Und also bei mir hat es innerhalb von 2, 3 Sätzen eigentlich schon, dann habe ich Gänsehaut bekommen und gedacht, da muss ich irgendwie hinterher sein, da ist was.
Zumal Kugel selbst auch schon während seines Studiums eine Zeit lang bei Airbus gearbeitet hatte und ihm diese Welt nicht fremd war. Natürlich ist auch ihm klar, dass dieses Zusammentreffen, das später zur Gründung von Yuri führte, auch ein großes Glück und viel Zufall war. Aber Gründer-Events seien eine gute Gelegenheit, seinem Glück nachzuhelfen, glaubt Mark Kugel.
Sowas ist natürlich schwer planbar. Dann ist natürlich so die Effektivität von Gründer-Events und auch Netzwerken immer schwer zu fassen. Aber ich sehe das so ein bisschen wie, man muss die Statistik irgendwie austricksen. Also man kann es nicht planen, aber natürlich, wenn man auf 50 Events geht, kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es irgendwo mal klickt. Und in unserem Fall war das der Fall und es war einfach alles nach allen Dimensionen perfekt sozusagen. Also wir sind ein komplementäres Team, das Timing hat perfekt gepasst. Ich war auch gerade wieder auf der Suche nach vielleicht einer neuen Gründung, nach meinem ersten Startup. Und die beiden waren auch gerade so, sagen wir, danklich, auch so reif, dass sie eigentlich den Sprung schon wagen wollten. Also hätte es wahrscheinlich 3 Monate früher nicht geklappt und vielleicht 3 Monate später wäre es dann schon wieder im Sand verlaufen. Also da muss schon immer sehr viel zusammenkommen und bei uns war es totaler Zufall, aber in dem Fall ein sehr guter Zufall.
Dieses Team mit unterschiedlichen Erfahrungen konnte auch Alexander Eggetsberger überzeugen. Der Firmenkundenberater bei der Sparkasse Bodensee hat immer wieder mit den unterschiedlichsten Unternehmensgründern zu tun. Eine gute Idee allein macht aus seiner Sicht allerdings noch kein gutes Startup. Zum Beispiel reicht ein gutes Rezept für Omas leckeren Apfelkuchen noch nicht aus, um damit ein Café eröffnen zu können, wenn man vorher noch nie etwas mit der Gastronomie zu tun hatte.
Also es ist natürlich sicherlich für uns immer ein Thema, wie sind denn die fachlichen und ja persönlichen Qualifikationen und Eignungen der Gründer? Und je spezifischer die Branche ist, in der die Gründung stattfinden soll, desto wichtiger sind natürlich die Vorkenntnisse. Es hat immer Vorteile, wenn man als Gründer zur Bank kommt und eben Berufserfahrung oder einschlägige Erfahrung in diesem Bereich, auch was Qualifikation oder Weiterbildung angeht, vorweisen kann. Hier war das natürlich für uns schon mal sehr wichtig zu sehen, dass drei der Gründer eben aus dem Airbus-Konzern schon stammen, da auch schon Berührungspunkte mit diesem Bereich von Produkten und Dienstleistungen hatten und da durchaus jetzt nicht völlig was Neues wagen und sagen, wir möchten jetzt einfach mal Raumfahrt betreiben, sondern da wirklich auch schon aus dem Gebiet mit Fachexpertise stammen.
Genauso komme es aber auch immer wieder vor, dass sich Menschen mit solchem Fachwissen in einem Bereich selbstständig machen wollen, aus einem ganz konkreten Grund. Weil sie nämlich in ihrem Unternehmen oder mit ihrem Chef für sich selbst keine Zukunft mehr sehen und sich überlegen, dann eben zu kündigen und ihr eigenes Unternehmen zu gründen.
Ich möchte jetzt nicht im Einzelfall ausschließen, dass es klappt, aber oftmals ist das Thema, dass man unzufrieden ist und einfach sagt, ich mache mich jetzt mal selbstständig, um ein eigener Chef zu sein, nicht die richtige Motivation für eine Gründung. Es sollte vielmehr um die Idee gehen und das Produkt oder die Dienstleistung, für das man stehen möchte als Unternehmen, das, was man auch an Wert der Gesellschaft bieten möchte und eher das Thema, die Idealen, die dahinter stehen, zu verfolgen, nur um zu sagen, ich komme mit meinem Arbeitgeber nicht mehr klar und ich möchte mein eigener Chef sein und jetzt mache ich mal was, das ist oft ein schlechter Ratgeber.
Das sieht Marc Kugel ähnlich.
Ich glaube, am Ende sollte das auch nie die Hauptmotivation sein, weil auch ein Startup ist natürlich nicht alles Gold und alles schön. Man muss einfach im Schnitt sehr viel mehr arbeiten und man hat natürlich auch dann Themen, die man im Konzern vielleicht auch hat, sondern man sollte schon auch wirklich an die Idee eines Produkts glauben und wirklich an das Problem, das man lösen will. Und das sollte eigentlich der Motivationstreiber sein. Einfach sagen, das kann doch nicht sein, dass das so ist. Das muss man doch besser machen können. Das sollte schon auch primär immer der Treiber sein. Und nicht, ich bin jetzt halt gerade unglücklich in meinem Job und will was anderes machen.
Seine beiden Mitgründer aber hatten schon zu Airbus-Zeiten mit Erlaubnis des Konzerns verstärkt am Thema Forschungsmöglichkeiten auf der ISS gearbeitet. Nach einiger Zeit kamen sie dort allerdings an den Punkt, an dem sie das Gefühl hatten, dass sie mit ihren Projekten nicht so vorwärts kommen, wie es eigentlich möglich sein müsste. Denn sie konnten nicht jede Entscheidung selbst treffen, sondern waren immer wieder auf grünes Licht von oben angewiesen. Und das lief nicht immer so, wie sie es sich gewünscht hätten. In dieser Phase entstand die Idee, das Projekt Biologische Weltraumforschung für andere Wissenschaftler aus aller Welt auf neue und eigene Füße zu stellen und außerhalb des Konzerns zu gründen. Nach dem Zusammentreffen mit Marc Kugel saßen die drei dann irgendwann das erste Mal bei der Sparkasse, um über mögliche Finanzierungen ihrer Idee zu sprechen. Einer Idee, die erstmal deutlich verrückter klingt, als einfach nur einen Handwerksbetrieb oder ein Restaurant zu eröffnen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob jeder so gut reagiert hätte wie wahrscheinlich der Herr Eggelsberger. Das muss man ihm, glaube ich, auch hoch anrechnen, dass er uns eigentlich von Anfang an spannend fand und nicht komplett als Spinner erstmal deklariert hat, was wir sicher von außen ein Stück weit waren. Es ist natürlich schon ganz weit weg von den meisten, was man so kennt oder auch an Businessplänen. Aber die haben erstaunlich professionell reagiert. Sie waren ehrlich gesagt total begeistert, so vielleicht auch, weil es mal was anderes ist und eben nicht das 37. Restaurant. Am meisten aber, glaube ich, hat überzeugt, dass wir einfach als Team schon die Erfahrung hatten. Wenn wir jetzt wahrscheinlich direkt nach dem Studium mit der Idee gekommen wären, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen. Aber so, wenn man sich den Markt anschaut, es gibt irgendwie klassische Raumfahrtbudgets jedes Jahr. Die Leute haben das 10 Jahre schon gemacht. Also was auf den ersten Blick vielleicht verrückt und risikoreich klingt, war dann eigentlich bei genauem Hinsehen schon auch ein relativ solides Geschäft am Anfang, weil eben diese Staatsbudgets ja da sind. In unserem Fall ist das eine zwar geplatzt, das war auch wieder so eine Überraschung, aber eigentlich war der Businessplan jetzt nicht so völlig abgespaced, wie man vielleicht denken würde.
Und ganz nebenbei spricht Kugel da einen Punkt an, den viele Startups erleben. Pläne schmieden ist das eine. Aber immer wieder mal gehen auch die besten Pläne nicht so auf, wie erhofft. Und man erlebt schlimme Rückschläge.
Ja, man hat ja immer irgendwie so einen klaren Plan und denkt, es ist sehr linear und am Ende kommt alles immer anders, als man denkt.
Dafür springen wir nochmal in der Zeit einen kleinen Schritt zurück. Noch bevor die Jury-Gründer bei der Sparkasse für einen Kredit zum Aufbau ihres Weltraumforschungsunternehmens vorsprechen.
Also im ersten Schritt war erstmal die Frage, wie einigen wir uns mit Airbus? Es gab so ein paar Themen, wo wir dachten, Airbus wäre da sehr offen, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden, also vielleicht auch, dass Airbus auch investiert bei uns am Anfang und natürlich mitmacht sozusagen. Hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass die einzig gangbare Lösung wirklich eine komplette Neugründung ist. Und das ist auch so eine klassische Startup-Geschichte. Wir haben dann relativ schnell mit unserem Konzept auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA einen relativ großen Vertrag zugesichert bekommen. Also wirklich im hohen sechsstelligen Bereich, was uns natürlich extrem gefreut hat. Und basierend darauf haben wir einen Kredit bei der Sparkasse aufgenommen, für den wir persönlich haften. Wir haben ein Büro aufgebaut, haben unsere Jobs gekündigt und am Ende, ich sage mal 3 bis 6 Monate später, ist genau dieser Vertrag geplatzt.
Das sei durchaus typisch im Leben eines Startups, sagt Marc Kugel. Konzepte entwerfen, Ideen zu Papier bringen, Kunden an Land ziehen, bei Juri also die ESA als wirklich dicken Fisch, und dann entkommt ausgerechnet dieser dicke Fisch wieder ins Wasser. Und die Basis für die Gründung und für den großen Kredit ist von einem Tag auf den anderen futsch. Wenn er das heute so im Rückblick erzählt, kann er darüber sogar schmunzeln. Damals aber war es für alle ein totales Desaster.
Absolut. Also jetzt kann ich ganz nett drüber reden und drüber lachen, aber in dem Moment ist es natürlich eine Vollkatastrophe. Ja, das kann man nicht leugnen. Also in dem Moment fällt erstmal alles zusammen und man denkt, okay, jetzt haben wir irgendwie alles hier reingesteckt und die Haupthypothese sozusagen hat nicht funktioniert. Und da muss man dann einfach ja mal ein paar Nächte drüber schlafen und dann mit kühlem Kopf wieder schauen, was sind jetzt unsere Optionen? Und dann immer auf Sicht fahren und immer halt mit einer positiven Einstellung, aber auch sehr, sehr viel Energie und Kreativität dann reinstecken und zu schauen, wie drehen wir jetzt das wieder um.
Nach der niederschmetternden Nachricht wollte das Team nicht einfach aufgeben. Stattdessen haben sie sich nach dem Motto »Jetzt erst recht« überlegt, wen in ihrem Netzwerk könnten sie noch ansprechen, wer könnte helfen, wo könnten andere Kunden ins Netz gehen.
Interessanterweise durch diese sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung haben wir dann den NASA-Auftrag gewonnen, weil wir eben anders gedacht haben. Wir haben dadurch einen 4-Millionen-Auftrag in Luxemburg gewonnen, weil wir uns dann dort beworben haben und sagen, okay, da ist gerade irgendwie viel Geld für Raumfahrt da, lass uns da mal bewerben für ein technisches Konzept, das wir damals hatten. Und diese zwei Sachen, die hätten wir nie gemacht, wäre dieser Auftrag einfach ja geradlinig und erfolgreich durchgelaufen. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen eine Lernerfahrung im Startup, ja, dass man einfach auch aus den schmerzhaften Erfahrungen immer schauen kann, was kann ich da rausziehen und wie kann ich das irgendwie nutzen, um was Positives rauszunehmen.
Und in diesem Fall lief es durchaus mehr als positiv. Man könnte also sagen, für Startups schließt sich wie im normalen Leben auch immer mal wieder eine Tür. Man muss nur schauen, welche andere Tür sich dafür dann öffnen lassen könnte.
Korrekt, genau. Man darf nur nicht der einen Tür zu sehr nachweinen, wenn die mal zugegangen ist, sondern sehr schnell eben nach den anderen Türen suchen.
So sollten Startups zum Beispiel auch mit Blick auf ihre Finanzierung bei der Bank umgehen. Denn auch Alexander Eggetsberger von der Sparkasse Bodensee erlebt es immer mal wieder, dass Gründer mit großem Optimismus vor ihm sitzen. Ein optimistischer Blick in die Zukunft des geplanten Unternehmens ist natürlich sinnvoll, aber zu viel davon kann auch zu einem Problem werden.
Ganz oft ist für uns ein Thema sogar bei Gründungsgesprächen und im Businessplan, wenn man die Zahlen ansieht und sagt, okay, alles klingt eigentlich recht plausibel, dann schaut man sich die tatsächlichen Planungen an und sieht, dass da von Umsätzen ausgegangen wird und Gewinnen, die dann auch sofort ab dem ersten Tag quasi zur Verfügung stehen oder erzielt werden sollen, wo man sich dann schon oft denkt, wenn das so einfach wäre, dann würde das doch jeder machen. Und vielleicht kann dann das gute Bild, das man aus dem Businessplan hatte, schnell aufgrund von einer eher sehr ambitionierten bis überambitionierten Planung wieder kippen.
Das heißt allerdings nicht, dass sich Gründer von einer Absage einer Bank völlig entmutigen lassen sollten. Denn auch für die Finanzfachleute gehe es um ein Abwägen. Und das kann auch Alexander Eggetsberger nur aufgrund der Dinge, die ihm präsentiert werden. Und so kann ein Startup von einer Bank durchaus eine Absage für eine Finanzierung bekommen, in einem zweiten oder auch dritten Anlauf dann aber doch Erfolg haben. Wenn Ideen zum Beispiel nochmal klarer ausformuliert oder Zahlen besser durchdacht werden.
Und oftmals merke ich das auch, dass wir entschieden haben, wir glauben an diese Idee oder in der Form nicht oder zumindest in der Dimension nicht, die ein Gründer uns vorstellt. Und 1-2 Jahre später sieht man, dass sich die Firma durch jemand anderen in der Finanzierung super entwickelt hat und man denkt sich, okay, hätte man damals vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen oder ein bisschen mehr Vision für so eine Idee aufgebracht, würde man da jetzt mit im Boot sein. Und ja, wir haben bei der Bank auch nicht die Glaskugel zu sagen, das ist jetzt der Gründer, der wird durchstarten und der Gründer wird auf keinen Fall mehr nächstes Jahr am Markt sein. Unsere Kunst ist natürlich ein Stück weit zu sehen, wo können wir irgendwo eine realistische Einschätzung abgeben und wo glauben wir dann auch dran, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, auch wenn es dann auch im Endeffekt nicht immer funktioniert bei Gründungen, ja.
Wer eine Geschäftsidee hat, sollte sich allerdings auch Zeit nehmen. Ein typischer Fehler, den manche Unternehmensgründer und Gründerinnen machen, sie wollen zu überhastet in die Selbstständigkeit durchstarten. Denn eine gute Idee allein, sei sie auch noch so vielversprechend, sei aus Sicht einer Bank nicht der einzige Schlüssel zum Erfolg, sagt Eggetsberger.
Was immer ganz schwierig ist, wenn ein Gründer kommt, sagt, ich habe hier eine Idee, ich habe noch eigentlich mit niemandem drumherum gesprochen, mich da irgendwo beraten lassen oder irgendwelche Expertise von außen in Anspruch genommen, aber muss am besten in 3 Wochen starten und brauche jetzt schnell dafür ein Geld. Das sind oft Punkte, wo wir sagen, die Idee ist dann oft nicht ausgereift, der Zeitdruck macht es nicht einfacher. Und wenn dann natürlich auch irgendwo fachliche oder kaufmännische Qualifikationen oder zumindest dann auch Partner fehlen, wo das mit abdecken können, wird es ganz oft schwierig, dass wir schon sagen müssen, so auf die Kürze der Zeit können wir sowas nicht begleiten.
Alexander Eggetsberger hat es gerade schon kurz angedeutet. Entweder das nötige Wissen selbst mitbringen oder aber entsprechende Partner an Bord holen. So kann es funktionieren. Das passiert gerade auch bei Juri. Denn in der ersten Phase hieß die Unternehmensidee, Wissenschaftlern auf aller Welt biologische Laborforschung in der Schwerelosigkeit zu ermöglichen. Dafür haben sie eigene kleine Minilabore entwickelt, die sie mit den jeweiligen Forschungsobjekten dann zur internationalen Raumstation ISS schicken. Juri kümmert sich in diesem Fall um alles. Nicht nur um die Minilabore, sondern auch um die komplette Logistik. Denn die Labore müssen mit einer Raketenkapsel zur ISS gebracht werden und später auch wieder zurückkommen. Das war ja schon in der letzten Podcast-Folge ausführlicher ein Thema. Jetzt aber erlebt Juri als noch junges Unternehmen gerade schon seine erste Transformation. Weg vom reinen Weltraumlogistiker hin zum eigenen Biotech-Unternehmen. Denn das Start-up aus Meckenbeuren will auch selbst in der Schwerelosigkeit forschen. Auch darum ging es schon in der letzten Folge. Von der echten biologischen Forschung selbst aber haben eigentlich weder er noch seine Mitgründer tatsächlich Ahnung, gibt Kugel zu.
Das ist natürlich auch nochmal die verrückte Gegebenheit, ja. Also für mich persönlich sowieso, ich bin ja nicht mal Raumfahrtingenieur, das heißt, ich bin jetzt irgendwie Gründer und Geschäftsführer von einer Firma in 2 Bereichen, von der ich zumindest vom Studium her keine Ahnung habe und fühle mich natürlich auch immer als der Dümmste im Raum. Ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Ich glaube, man sollte immer der Dümmste im Raum sein, weil dann lernt man auch am meisten. Also zum einen haben wir natürlich die Raumfahrtgeschichte. Da glauben wir, sind wir gut. Da haben wir viel Erfahrung. Das können wir. Aber auf der Biologie-Richtung richtig. Da hatten wir bisher noch überhaupt keine Erfahrung. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt eine sehr hochrangige Biologin mit reingeholt hat, die schon bei der NASA viele Jahre war, die schon in der Covid-Taskforce in Deutschland gearbeitet hat, die mal für eines der größten Krankenhäuser der Welt Chief Scientific Officer war. Also wirklich jemand, der einfach große und kleine Organisationen gesehen hat, selber schon sehr erfolgreiche Biotech-Produkte entwickelt hat. Da haben wir jetzt jemand reingeholt und zusätzlich auch noch ein paar Biologinnen im Team, die da unterstützen. Und das bauen wir jetzt langsam auf. Genau.
In dem Zusammenhang stellt sich eine weitere spannende Frage. Wie kommt ein Startup wie Juri eigentlich an seine Mitarbeiter? Gerade in der ersten Zeit, aber auch jetzt noch. Denn das, was sich viele Mitarbeiter von einem Arbeitgeber wünschen, zum Beispiel eine langfristige Perspektive und Sicherheiten, die kann ein Startup erstmal gar nicht so einfach bieten. Gerade in den ersten Jahren lauert im Hintergrund immer das Risiko, als Unternehmen vielleicht nicht zu überleben. Da fühle ich mich als Arbeitnehmer in einem schon älteren Unternehmen oder gar einem großen Konzern möglicherweise viel sicherer. Von anderen Dingen wie zusätzlichen Rentenleistungen oder Urlaubstagen mal ganz abgesehen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, das auch ganz offen anzusprechen. Also wir haben bei allen Bewerbungen immer gesagt, hey, wir sind ein junges Startup. Wir wissen nicht, ob es uns nächstes Jahr noch gibt. Aber was wir bieten können ist, du hast unfassbar viele Freiheiten und Verantwortung. Wir geben unseren Praktikanten Verantwortung, was sie wahrscheinlich im Konzern nach 3 Jahren Vollzeit nicht bekommen würden. Wir haben ein super dynamisches Umfeld. Also Leute, die bei uns vor 1,5 Jahren gearbeitet haben, da waren wir 4 Leute. Wir sind jetzt 23 und das einfach mitzuerleben, ist, glaube ich, eine unglaublich spannende Reise, auch vor allem als junger Mensch. Dann natürlich das Thema, das zieht bei uns sehr stark, also die Schnittstelle an Raumfahrt und Biologie. Also für Leute, die wirklich was Neues schaffen wollen, die Innovation vorantreiben wollen, für die ist es natürlich ein Traumumfeld. Aber für die, die sagen, okay, ich optimiere auf mein Gehalt, auf meine Benefits, auf vielleicht spezielle Urlaubstage oder nochmal irgendwelche anderen Rentenabsicherungen, die man im Konzern so hat, für die sagen wir auch ganz klar, das können wir einfach nicht bieten. Da sind wir auch wahrscheinlich der falsche Ort, sondern wir sind die, die dir bieten können, ein tolles Umfeld, bei dem du wachsen kannst.
Deshalb bekämen auch alle festangestellten Mitarbeiter virtuelle Anteile an der Firma, sagt Kugel. So habe jeder auch einen Anreiz, lange zu bleiben und Juri gemeinsam groß zu machen. Und jeder sehe sich so auch als Teil der Firma. Zu einem anderen Punkt. Schaut man sich die Regionen und Städte an, in denen es in Deutschland besonders viele Startups gibt, dann fällt die Bodenseeregion, in der Juri beheimatet ist, nicht gleich ins Auge. Die Großstädte Berlin, Hamburg oder München tauchen in den Rankings der Top-Startup-Regionen meistens weit vorne auf, aber auch Städte wie Hannover, Karlsruhe oder Freiburg sind zum Beispiel oft dabei. Häufig kann unter anderem die Anbindung an Hochschulen oder große Unternehmen eine Rolle für die Gründung spielen. Die Frage ist allerdings, ob es die ideale Region für ein Startup überhaupt noch gibt. Natürlich komme es auf das Geschäftsfeld an, glaubt auch Juri-Gründer Marc Kugel, aber er meint auch,
wir glauben, dass sich das immer mehr entzerrt, also dass es immer mehr weggeht von den großen Hubs, und das hat die Pandemie noch um Vielfaches beschleunigt, dass die Leute einfach merken, okay, wir müssen gar nicht jetzt in diesen großen Städten sein, sondern theoretisch Innovation überall möglich.
Und eine schöne Region, wie zum Beispiel rund um den Bodensee, könne gerade sogar für Fachkräfte ein gutes Argument sein, sich von einem Start-up anlocken zu lassen, meint Alexander Eggetsberger von der Sparkasse Bodensee. Selbst wenn die Gegend vielleicht kein typischer Hotspot für Gründer sei, vielleicht aber auch nur noch nicht.
Unsere Idee ist es natürlich, für die Region ein Ansprechpartner zu sein, wo auch bei Gründern sich nicht nur zurückhält, sondern da wirklich auch versucht, vieles mitzugehen, wo es in einem vernünftigen Rahmen geht. Und natürlich auch diesen Gründergeist, der ja irgendwo auch uns groß gemacht hat, als deutsche Unternehmernation eigentlich, den natürlich weiterhin zu fördern.
Davon konnte auch Juri profitieren. Wobei man dort allerdings inzwischen auch andere Wege gefunden hat, an weiteres Geld zu kommen, erzählt Marc Kugel. Und eine Geschichte dabei ist ein weiterer Beleg dafür, dass es gar keine große Rolle mehr spielen muss, wo man als Unternehmen an den Start geht. Denn das Geld für ein Projekt kann man auch von der anderen Seite der Welt bekommen. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie habe man natürlich auch die meisten Meetings vor allem online durchführen müssen, erinnert sich der Juri-Geschäftsführer.
Und was für uns faszinierend war, wir haben dann letztes Jahr auch entschieden, eben diese Transformation zu machen hin zu einer Biotech-Firma. Und das braucht natürlich Investitionen. Ja, das ist jetzt schwer zu stemmen aus vielleicht den noch relativ kleinen laufenden Umsätzen. Und haben uns dann entschieden, externe Investoren, also klassische Risikokapitalgeber zu suchen, und haben dann auch sehr viele Telefonate gehabt über Videocall mit Leuten auf der ganzen Welt, also viel natürlich in Europa, aber auch in den USA, und hatten dann unseren Lead-Investor am Ende, der in San Francisco saß, in den USA, 9 Stunden Zeitunterschied. Mit denen hatte ich 4 Telefonate über Videotelefonie, und die haben gesagt, ja super, finden wir cool, investieren wir. Und die haben dann basierend auf einem Videocall von Leuten, die sie noch nie getroffen haben, einem Online-Vertrag, den sie online signiert haben, $1 Million uns überwiesen. Und das war schon faszinierend zu sehen, wie das heute geht, ja, dass man jetzt hier irgendwie in Meckenbeuren sitzt und irgendein Investor aus San Francisco überweist einem $1 Million, die dann irgendwo auf dem Sparkassenkonto liegen, wo dann auch der Eggesberger erstmal angerufen hat, so, ey, wo kommt eigentlich das her und was ist die Story dahinter? Da hat irgendjemand ohne irgendwie Rechnung da jetzt Geld überwiesen.
Was auf einem Gründerevent als zufälliges Kennenlernen von 3 Gründern begann, wächst also inzwischen zu einem immer größeren Unternehmen heran. Mit Investoren und Kunden auf vielen Kontinenten. Genauso ungewöhnlich wie die Geschäftsidee von Juri sind übrigens auch in Teilen ihre Büros in Meckenbeuren ausgestattet. Denn bei ihrer Gründung hatten sie von einem Möbelhändler gehört, dass Turngeräte oder Schulmöbel bei Gründern momentan total angesagt seien. Wie bei vielen Dingen, die aber total hip sind, waren es auch die Preise. Also haben sie sich umgehört und von einer Turnhallenauflösung einer Bayreuther Schule erfahren. Und dort haben sie sich dann direkt ausgestattet. für eine Spende.
Wir haben Turnkästen, wir haben Schwebebalken, wir haben Turnmatten, wir haben die Sprossenwände, die man so alle aus dem Turnunterricht kennt. Und es gibt dem Ganzen eigentlich noch so einen eigenen Flair. Und uns ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter sich einfach wohlfühlen, dass es sich nicht so anfühlt, ich gehe jetzt zur Arbeit, sondern ich gehe jetzt einfach an einen Ort, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich Spaß habe, an dem coole Leute sind, mit dem ich zusammen Projekte machen will.
Für den Banker Alexander Eggetsberger war das beim ersten Mal zwar ein ungewohnter Anblick, aber es sei ein typisches Beispiel, wie sich auch die Arbeitswelt verändere. Natürlich seien solche Elemente nicht für jedes Unternehmen denkbar, aber
dieses Thema, dass man sich bei der Arbeit wohlfühlt und mal auch Freiraum hat für vielleicht mal einen Austausch, der dann aber auch ein gutes Grundklima in der Unternehmung und unter den Mitarbeitern fördert, das ist sicher kein Fehler.
Und so saßen viele aus dem Jury-Team auch im vergangenen Jahr auf den Turnbänken oder Matten und blickten gespannt auf eine besondere Live-Übertragung. Nicht etwa vom Start einer neuen Rakete mit Minilaboren an Bord, sondern von der Verleihung des Deutschen Gründerpreises. Mit dem hatten die Gründer nicht wirklich gerechnet, aber sie konnten ihn tatsächlich gewinnen.
Und klar, haben es natürlich total gefeiert. Es war eine tolle Bestätigung für all die Höhen und Tiefen, die wir zusammen durchgemacht haben.
Und auch für den Mut, den Marc Kugel sich in Deutschland noch mehr wünscht.
Und wir brauchen mehr Gründer, jung und alt. Wir brauchen mehr Leute, die eben nicht den einfachen Weg gehen und sagen, okay, alle meine Freunde gehen jetzt zur ZF, gehen zur BMW, gehen zu Siemens, das mache ich auch. Sondern wir brauchen Leute, die sagen, hey, ich baue jetzt mal was Neues. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr Risiko für mich selber, aber es macht einfach so viel mehr Spaß. Ich kann das selbst gestalten und wir müssen einfach die Siemens und die BMW von morgen bauen, weil wir stehen im Moment gerade nicht sehr gut da, was Innovation angeht in Deutschland und da müssen wir einfach viel mehr machen. Und da kann ich einfach nur immer wieder sagen, traut euch, auch wenn vielleicht noch nicht die Lernkurve da ist oder man denkt, man ist noch nicht so weit. Also wie gesagt, ich bin das Beispiel. Ich habe eine Raumfahrt-Biologie-Startup gegründet, ohne Biologie-Hintergrund und ohne Raumfahrt-Hintergrund. Wenn ich das irgendwie gewuppt habe, dann kann es sicher jeder und jeder hat irgendwo Stärken und Ideen. Und dann kann ich nur alle motivieren, das auch zu tun.
Schön, dass Sie bis hierhin wieder dabei waren. In der nächsten Folge spreche ich mit einem anderen, ganz besonderen Gründer. Seine Geschichte klingt eher wie die typische Story aus den USA. Das erste Unternehmen hat er schon mit 16 Jahren als Garagenfirma gegründet, und zwar in Lüneburg. Manchen von Ihnen sagt die Software StarWriter bestimmt etwas. Daraus wurde später StarOffice und dann OpenOffice. Sein Unternehmen verkauft er für viele Millionen Dollar an Sun Microsystems, gründet die nächste Firma und verkauft auch die einige Zeit später wieder gewinnbringend. Danach gründet er ein drittes Mal und verkauft Jahre später wieder für viele Millionen. Und vor einiger Zeit hat er seine inzwischen vierte Firma ins Leben gerufen. Und die ist heute längst kein Startup mehr und inzwischen zum Beispiel auch Partner der Sparkasse. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Let's Talk Business, der Sparkassen-Podcast für Unternehmen. Mehr Informationen auf sparkasse.de/podcast.